Durch nachhaltige Maßnahmen will das Museumsquartier einen wichtigen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft leisten, mit dem Ziel, bis 2030 ein klimaneutrales Kulturareal zu werden, umweltbezogene künstlerische Projekte, die Begrünung des Areals, aber auch ein ressourcenschonender Betrieb sind zentrale Maßnahmen.
Hallo und herzlich willkommen beim MQ Goes Green Podcast, heute mit dem MQ Fab, dem Female Empowerment Book Club, unter dem Motto Hurra, wir lesen noch, begrüßen wir Sie hier, Theresa Vogel an meiner Seite und ich, Lilian Klebo, mit einem großartigen Gast, Stefan Cordes.
Hurra, wir lesen noch, wir lesen gerade ein Buch von Stefan Cordes, sein Hurra. Zweites Buch, es heißt Wir waren Wunder. Und es beschäftigt sich mit Marianne Mozart, der Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, Stefan Cordes liebt es, Frauen, die vielleicht nicht ganz so prominent sind, wie es ihre Geschichte verdienen würde, in die Öffentlichkeit zurückzuholen und sie äußerst lebendig zu gestalten. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns ganz exklusiv dein Buch Wir waren Wunder präsentierst und freuen uns sehr, dass du den weiten Weg bis nach Wien gefunden hast.
Ja, ich muss ja gestehen, als ich das zu Ende geschrieben habe, habe ich mir heimlich gewünscht, ob die Premiere nicht vielleicht in Wien sein könnte. Das hat jetzt so funktioniert. Da ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen und wirklich danke dafür.
Aber be careful what you wish for, bei uns jetzt 40 Grad.
Ja. Und gleichzeitig muss ich gestehen, ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt vor Wien, eine Stadt voller Mozart-Kenner. Und ich habe gedacht, irgendeine historische Ungenauigkeit im Buch und zack, grillen sie dich unabhängig vom Wetter.
Das ist schon mal ein sehr gutes Stichwort eigentlich, weil die...
Ich bin schon knapp dran.
Du bist auch schon knapp dran. Aber jetzt habe ich da... So, wir sind immer so, wir sind schon, ja, wir ja. denken schon sehr gleich. Aber das Interessante, glaube ich, war für uns beide, wie akkurat bist du denn eigentlich an den historischen Begebenheiten geblieben? Weil du es gerade schon selber vorweg. Es gibt sehr viele Theorien. Man kann es ja auch nicht genau wissen, wie viel Dichtung, wie viel Wahrheit.
Ja. Also es gibt natürlich Leerstellen, in der, die ich irgendwie gefüllt habe. Ich habe gemerkt, dass es in den meisten Biografien relativ wenig im Grunde zur Kindheit von Wolfgang gibt und dass auch die Schwester, das Nanna, der meistens immer auch ausgespart wird oder so an den Rand gedrängt wird. Und dass in vielen Biografien man sich sofort dem erwachsenen Genie zuwendet. Und ich habe dann angefangen, irgendwann die Briefe zu lesen des Vaters von Leopold Mozart. Der hat hunderte von Briefen in dieser Zeit geschrieben, zu Hause an den Vermieter nach Salzburg. Und das hat mich so fasziniert. Also das hat mich auch oft sprachlos gemacht, was dieser Mann alles schreibt und wie er diese Reisen beschreibt. Es hat mich aber auch fasziniert, aber in so einer seltsamen Art, wie ich auch fasziniert bin von Hochstaplern. Und die Briefe sind aber dann die Grundlage des ganzen Buches gewesen. Also es gibt noch mehr Sachen, die da reingeflossen sind, aber die Briefe waren halt das, was ja auch am genauesten diese Reise und das Leben der Familie damals beschrieben hat. Und alles, was wir im Grunde wissen aus dieser Zeit, wissen wir nahezu ausschließlich von Leopold Mozart. Und dazu muss man wissen, Leopold Mozart hat es nicht ganz immer so wahrheitsgetreu geschrieben. Der hatte einen Plan mit seinen Briefen auch. Das war auch immer so ein bisschen Marketing für dieses ganze Unternehmen Mozart. Und wenn man das dann aber sehr genau liest und sich durch diese 100 Seiten von Briefen durchliest, dann merkt man auch so langsam, was ist Beschönigung, wo wird was weggelassen, was ist so ein bisschen euphemistisch. Und das war sehr interessant. Und das ist im Grunde auch die Grundlage geblieben für die Erzählung. Also da gibt es keine Abweichungen, nicht von der Reiseroute, nicht was sie gemacht haben. Aber was wir natürlich nicht wissen, ist, was hat die Tochter gedacht, was haben sie miteinander gesprochen, obwohl ich teilweise auch viele Dialoge, gerade des Vaters, aus den Briefen einfach auch so übernommen habe, weil die auch teilweise so verrückt sind.
Also er hat dialogisch geschrieben sogar?
Nein, er hat in Briefen nach Hause geschrieben und ich habe davon wirklich fast wörtliche Zitate oft benutzt, die Leopold dann sagt, weil er hat sie dann auch irgendwann geschrieben, also hat er sie auch gedacht und deswegen habe ich die mit da eingebaut.
Ja. Aber eigentlich ist ja über Nannerl oder sagen wir Marianne,
sagen
wie
wir
du
Marianne.
Sie in deinem Buch auch konsequent nennst, weil sie hat ja Wolfgang Amadeus Mozart um 38 Jahre überlebt und ist unglaubliche 78 geworden. Ja. Das heißt, sie war eigentlich von Anfang an das erwachsenere Wunderkind auch. Das heißt, über sie gibt es eigentlich am allerwenigsten, oder? Ihre Innenperspektive, es gibt Briefe von ihr auch, aber aus ihrer Jugendzeit hast du deine Fantasie eigentlich spielen lassen, wie sie als Jugendliche, als Mädchen so war. Wie sie
Das musste ich. Ich meine, viel ist ihr auch weggefallen mit der Zeit. Also alle Briefe, die sie geschrieben hat, sind halt eben nicht, oder ein großer Teil ist halt nicht erhalten, während alle anderen Briefe vom Vater und vom Sohn erhalten sind. Aber man muss sich mal vorstellen, was für ein Leben dieses Mädchen geführt hat. Die fängt mit 11 Jahren als Kleinstadtmädchen in Salzburg, begibt diese Familie sich auf eine große Reise, Wien, halb Europa, wieder Wien. In diesen 6 Jahren von der ersten bis zur zweiten Wienreise sind die insgesamt 5 Jahre nicht zu Hause. Also dieses Mädchen ist gar nicht da, nicht bei ihren Freundinnen in Salzburg. Die beiden Mozart-Kinder gehen ja auch nicht zur Schule. Die ist mit Vater, Mutter und Bruder in einer Kutsche, in Gasthöfen, ständig unterwegs, ständig auf der Suche nach Ruhm und Geld. Aber es ist ja auch eine vollkommen ungewisse Reise. Also man kann sich ja nicht das wie eine geplante Tournee heutzutage vorstellen. Die sind halt losgefahren und haben geguckt, was machen wir jetzt? Wie kommen wir an Konzerte? Wie kommen wir an Aufträge? Irgendwas?
Der Tourbus, eine Kutsche.
Der Tourbus, ja? Also,
ja. Das war ja auch sehr interessant. Du beschreibst es auch so gut, wie sie dann teilweise vor Palästen auf und ab gehen, fahren in der Hoffnung, ja, dass jemand im richtigen Moment runterschaut und sie erkennt oder sich noch erinnern kann.
Oder
dass sie vor ein paar Jahren schon da waren oder so. Ja.
Die ist also überhaupt gar nicht ausgedacht. Die ist gar nicht ausgedacht, die Geschichte. Okay. Leopold schreibt nach Hause, wie sie vor dem Schloss auf und abgegangen sind und irgendwann öffnet sich tatsächlich, oh Wunder, ein Fenster und der Graf von Zweibrücken sagt, wollen Sie nicht heute Abend aufspielen? Das ist, also viele Sachen, die vollkommen verrückt klingen, habe ich mir nicht ausgedacht.
Was ich noch wissen wollte, unter vielen anderen Dingen, die mich interessieren, wie war denn das mit dieser Kutschenfahrt mit Josef II.?
Das wissen wir nicht. Also tatsächlich gibt es eine Szene, da beschreibt Leopold, dass Josef die Tochter angeflirtet hat. Ja, diese Briefe gibt es tatsächlich und sie habe dann erröten sollen. Und wir wissen ja auch, dass Josef nach dem Tod seiner zweiten Frau nicht mehr heiraten wollte, aber durchaus noch an jungen, attraktiven Frauen interessiert war. Und es gibt halt eben bei dieser Begegnung, dieser Audienz, die eigentlich nicht zu einer offiziellen Beauftragung einer Oper geführt hat, aber dazu vielleicht später nochmal mehr, gibt es halt eben die Stelle, dass der Vater beschreibt, er hat richtig mit ihr geflirtet, mit der Tochter.
Mhm. Was du ja auch richtig sagst, ist, die Geschichtsschreibung ist meistens männlich, dann sind auch nur noch die Briefe der Männer erhalten. Mich hat es sehr bewegt, schon bei Billy ehrlich gesagt, wie sehr du in Frauengeschichten reinschaut, wie sehr es dir anscheinend ein Anliegen scheint, auch diese Frauengeschichten aus der Geschichte herauszuholen nach vorne. Warum ist dir das so wichtig?
Na, einerseits sind zwei meiner drei Kinder Töchter, eine große und eine kleine, und das sind sehr starke Charaktere. Und Billy ist in der Zeit entstanden, als meine Tochter eben auch in die Welt hinausgehen wollte, studieren wollte. Und da habe ich mich gefragt, wie würde ich mich als Vater fühlen, wenn meine Tochter gar nicht die Möglichkeit hätte, überhaupt zu studieren, weil halt einfach Mädchen nicht studieren, ja, obwohl das ein sehr neugieriges, wissbegieriges Kind ist. Das war auch so ein bisschen so ein Anlass. Dann bin ich gleichzeitig in einer Familie aufgewachsen, wo es nahezu nur Frauen gab. Die Männer waren alle irgendwo verschwunden oder lebten nicht mehr und deswegen bin ich davon geprägt, aber ich habe mich natürlich auch sehr beschäftigt in Bezug auf die Frage, wie können meine Töchter heute leben, was für Chancen haben die, was für Chancen wären ihnen früher verwehrt worden.
Hast du ihnen denn vorgelesen oder hast du ihnen erzählt, weil es wirkt so, als könntest du sehr gut in weibliche Seelen blicken. Also ich fühle mich, habe mich immer sehr abgeholt gefühlt von dem, was du schreibst, oft zu Tränen gerührt. Wie ist das entstanden? Kommt das aus Gesprächen auch mit deinen Töchtern?
Bestimmt. Also das kommt sicherlich, was ich gesagt habe, dass ich zu sehr auch durch eine weibliche Umwelt, eine weibliche Familie geprägt worden bin, war das sicherlich schon immer so, dass ich da auch die Gedanken schon verstehen konnte, mir das im Grunde sehr nah war und mir andererseits so reine Männerwelten immer sehr fern waren. Also ich komme ja aus Köln, ich war nie im Karnevalsverein oder habe nie an solchen Männerfahrten
teilgenommen. Schaust gerade nicht WM.
Ich schaue doch WM mit meiner kleinen Tochter allerdings, die auch unbedingt das WM-Trikot haben möchte. Mhm. Aber ich habe vielleicht bin ein bisschen anders sozialisiert worden vielleicht. Und dabei interessieren mich eben auch weibliche Blicke auf die Welt.
Ich meine, ich habe auch gerade Fußballbildchen eingeklebt, aber das trotzdem machen wir hier einen feministischen Buchclub.
Was soll das eine mit dem anderen nicht zu tun haben?
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ich glaube, das ist nämlich ganz lustig, überlegt euch doch mal, stellt euch vor, es gäbe eines Tages ein solches Panini-Heftchen mit lauter Frauen drin. Das gab es eigentlich auch noch nie. Ich habe das vor kurzem aufgeschlagen, mir gab's auch sowas. Ne? Wir nehmen selbstverständlich seit unserer Kindheit wahr, dass wir diese kleinen Bildchen einkleben und überall drauf sind nur Männer. Der Sport ist männlich dominiert. Also vielleicht haben wir dann Gleichberechtigung, wenn es eines Tages Panini-Heftchen mit weiblichen Fußballerinnen
gibt. Es hat ja zumindest jetzt schon eine weibliche Schiedsrichterin gegeben.
Genau, es stimmt, stimmt. War sehr spannend.
Oder es ist eine Form von Mikrofeminismus, beim männlichen Fußball immer männlich davor zu setzen.
Oh ja, stimmt. Ist schon ein Mikrofeminismus, gefällt mir. Zurück zu Mozart.
Stefan, man merkt in dem Buch, dass du viel mit Pubertierenden zu tun hattest und dass du es offenbar geschafft hast, dass deine Töchter auch wirklich mit dir gesprochen haben. Und du wahrscheinlich auch eine gewisse Reibungsfläche dargestellt hast, wenn das wirklich so auch ein bisschen autobiografisch inspiriert war, diese Dialogfassungen. Ich habe mich nur gefragt, inwieweit war diese Kommunikation zwischen Vater und Tochter auf dieser Ebene realistisch damals? Hast du das irgendwie rausfinden können? Also hast du dir das auch überlegt, Nona wirst du, aber oder hast du dann gedacht, ach, da pfeife ich jetzt drauf, die waren zwar meistens per Sie, aber ich versetze jetzt trotzdem in 2026. Wie bist du da vorgegangen?
Naja, es gibt ja tatsächlich ganz unterschiedliche Lebenswege auch damals. Es hat sicherlich auch Biografien gegeben, weibliche, wo der Vater vielleicht eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ich glaube, bei Billy im ersten Roman war das eher so, dass ganz natürlich der Vater sich mit den Söhnen beschäftigte, weil das waren die Lebenswege, die vorangebracht werden mussten. Die Töchter hatten bestimmte Aufgaben, die fanden im Haus mehr statt. Das war halt eben auch nicht der Bereich des Mannes. Also war es ganz natürlich, dass da auch so eine Trennung da war zwischen Vater-Tochter-Kommunikation oder auch ein Unterschied zwischen Vater-Tochter-Kommunikation und Vater-Sohn-Kommunikation. Also wir finden das dann ja, wenn wir zu der Musik kommen, zwei Generationen später, finden wir ein ähnliches Geschwisterpaar mit Felix Mendelssohn-Bartholdy und Fanny Hensel. Und der Vater fördert ja doch auch die Kunst und das Komponieren bei der Tochter, entscheidet aber auch ganz klar, für den Sohn soll das der Beruf werden und für die Tochter soll das die Zierde werden. Also bleib im Grunde zu Hause, schmück dich damit in deinem Haus mit der Musik und der Sohn geht halt eben raus in die Öffentlichkeit mit dem, was er schöpferisch leisten kann.
Das hat er ja immerhin nicht nur getan, er hat sie ja auch anfangs sehr gefördert dadurch. Er hatte die Möglichkeit gegeben, ich meine, wir haben ja auch ein zweites Buch mit Zelda Fitzgerald, ja. Himbeeren mit Sahne im Ritz oder auch die gesammelten Werke von Zelda Fitzgerald, wie ich das lieber nenne. Ich war kein großer Fan des Titels, muss ich gestehen. Aber was sehr spannend ist bei beiden, finde ich, geht es, auch so wie bei dir, darum, dass eigentlich Männer letztendlich zwar ermöglichen, aber auch die Karriere sehr bewusst verhindern. Zwar auf unterschiedliche Art und Weise, aber ich finde gerade, wenn man an den Schluss geht, hat mich das unglaublich bewegt, dass er ihr dann, also jetzt Leopold Mozart seiner Tochter, das eigene Kind wegnimmt, sie auch in dem Moment, wo sie zur Frau wird, eigentlich dieser Welt entreißt, der er ja zuerst eröffnet hat. Und ein bisschen ähnlich ist es ja durchaus mit F. Scott Fitzgerald in anderer Form. Aber was glaubst du, wer denn aus diesen Frauen geworden wäre, so etwas nicht passiert?
Man muss ja sagen, Leopold Mozart hat zwar seine Kinder grundsätzlich beide gefördert, aber er brauchte sie auch beide für dieses Familienunternehmen. Du hast es schon gesagt, sie war damals die Ältere, also als sie losgereist sind, war sie 11, der Sohn 6. Und man weiß, egal wie talentiert jemand ist, ein 6-jähriger Sohn kann einem auch wirklich auf die Nerven fallen. Und vielleicht ist man mehr da mit einer Tochter, die 11 ist, die schon ein bisschen vernünftiger ist. Die braucht man sicherlich auch. Also er hat sie beide auch gefördert, hat sie beide auch unterrichtet im Klavier. Aber er hat sie auch ganz unterschiedlich gefördert. Das war schon bei den Instrumenten so. Manche Instrumente waren halt eben auch für die Frau aus damaliger Sicht nicht geeignet. Klavierspielen ja, Orgelspielen nein. Orgel hat Pedale, man muss die Beine zeigen, leider nein. Cello spielen, Instrument zwischen den Beinen, leider nein. Also es bleibt das Klavier im Grunde übrig, wo man so dahinter sitzen kann. Das ziemt sich für eine Frau, alle anderen Instrumente halt eher nicht. Damit fängt es ja schon mal an. Mhm. Das Zweite ist, dass er natürlich seinem Sohn auch Kompositionsunterricht erteilt hat und ihr eben nicht. Das hat er vielleicht noch nicht mal aus Boshaftigkeit getan, sondern es gab damals einfach keine Komponistin. Also warum sollte er die Zeit in die Tochter investieren, in Kompositionslehre? Und es ist ja auch so, selbst wenn sie eine tolle Pianistin war, was sie ja war, heißt es ja nicht automatisch, dass daraus auch automatisch eine Komponistin geworden wäre, ohne Kompositionslehre, ohne nach Italien zu gehen, ohne in Italien Ausbildung zu haben. Wolfgang schreibt irgendwann mal zurück an die Schwester, sie hat so ein bezauberndes Lied komponiert, das sollte sie doch mal weitermachen. Also sie hat durchaus ja auch schöpferisch mit der Musik was anzufangen gewusst, aber um so ein großes Orchesterwerk zu schreiben oder eine Oper, braucht es eben auch Ausbildung. Und die hat der Vater der Tochter eben komplett verwehrt, von daher wissen wir nicht, was aus ihr hätte werden können.
Wobei es da auch, glaube ich, wenig Dokumente gibt, dass eine starke intrinsische Motivation in diese Richtung da gewesen wäre.
Sagt man, ja, natürlich. Das ist aber auch gar nicht das Problem. Also ich finde gar nicht so schlimm, dass wir, also wir können nicht sagen, der Vater hat die Karriere, die kompositorische Karriere verhindert. Wir wissen es nicht. Aber dass es eben gar nicht die Möglichkeit gab, und damit meine ich halt eben nicht nur Maria Anna Mozart, sondern dass es Frauen, die talentiert waren, grundsätzlich gar nicht möglich war, schöpferisch tätig zu sein. Ja, was sie dann durften, auch später dann doch mehr durften, ist reproduzieren, auch interpretieren, die Musik, aber es blieb immer die Musik von Männern. Das Schöpferische ist immer den Männern vorbehalten gewesen. Und das eben auch, weil es zu wenig Ausbildung gab oder eben dann auch wie im Fall von Fanny Hensel, dass man sagte, ja, dann komponiere aber lieber halt eben für zu Hause. Also ich gebe dir vollkommen recht, es ist möglich, dass Nana Mozart nie ein Werk komponiert hätte, wenn man sie auch gelassen hätte. Aber das ist eben auch nicht der Punkt. Sie hatte halt eben auch nicht die Möglichkeit. Also wenn sie es gekonnt hätte.
Absolut, nur ich denke, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal ist das so ein bisschen klischeehaft gedacht, so wenn sie nur dieselbe Förderung gehabt hätte, dann wäre aus ihr ein zweiter Mozart geworden. I don't believe it.
Ich glaube ich auch.
Und zwar einfach deswegen, weil Mozart also so ein Genie vor den Herren war, mit so einer speziellen Begabung, die natürlich von Leopold Mozart gefördert worden ist und so weiter, im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil er die ja auch sehr schnell überstiegen hat dann.
Absolut.
Also da tue ich mir ein bisschen schwer, wobei ich natürlich finde, dass das ein Skandal ist.
Aber ich würde
dass
Frauen
nicht die gleiche Förderung hatten und dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten hatten und so weiter. Aber ich finde es immer schwierig, im Nachhinein dann so hinein zu interpretieren. Zwei Geschwister, gleiche Bedingungen, gleicher Ausgang bei gleicher Förderung. Also diese Gleichung finde ich ein bisschen schwierig immer anzustellen. Aber es ist eine interessante These.
Ich würde die These aber auch gar nicht aufstellen.
Also, ich weiß
ja. Ja, also wenn Leopold zwei Söhne gehabt hätte und sie gleichermaßen gefördert hätte, hätte es sein können, dass daraus ein großes Genie geworden wäre und ein Buchhalter, der manchmal zu Hause Klavier spielt. Also wir wissen es einfach nicht.
Ist ja oft doch bei Geschwistern so. Der eine nimmt diese Rolle ein, der andere gern die andere. Ja. Aber natürlich, wenn man sich deine Marianne anschaut, dann ist es ja, finde ich, wenn man von vorne bis hinten durchgeht, so eine wunderschöne Geschichte der Selbstermächtigung auch einer Frau. Natürlich würde man sich das am Ende für sie wünschen, auch wenn ihr Ende dann anders ist. Aber mich hat das sehr bewegt, wie sie immer wieder dem Vater widerspricht. Man könnte es sich vorstellen, man würde es sich so wünschen.
Ja, in einer fiktionalisierteren Form hätte man sich sicherlich eine andere Heldin geschrieben, die am Ende vielleicht ihren Weg geht. Aber das Traurige und Tragische ist eben, dass es nicht so gewesen ist. Denn der Vater hat irgendwann gesagt, du reist nicht mit nach Italien, du bleibst zu Hause mit der Mutter. Und dann im Grunde war sie nahezu aus der Öffentlichkeit und aus der Geschichte dann halt eben praktisch verschwunden. Das ist so ein bisschen das Tragische.
Ja, was mich sehr bewegt hat, war, wie du das auch in so, ich finde, in fast so kleinen Vignetten ja verwebst mit diesen ganzen Frauengeschichten in dieser Zeit. Nämlich, egal ob adlig oder eigentlich aus einem niederen Stand damals, es gibt große gesellschaftliche Unterschiede, aber was die Frauen betrifft, eigentlich nicht. Weil wenn man schaut, wohin die Töchter Maria Theresias verheiratet wurden oder ist eine verstorben, kam die nächste. Also das hat mich unglaublich bewegt, auch wie du am Schluss dann diese ganz kurzen Abrisse zum Beispiel von Marie Antoinette nimmst. Das ist eigentlich unglaublich brutal, oder? Wenn man an diese Zeit zurückdenkt, wie chancenlos Frauen waren. Und wir befinden uns 300 Jahre später. Man hat das Gefühl, es hat sich vieles verändert.
Ja, wir hier, aber wenn
wir hier
und dann schauen wir mal, genau. Das habe ich heute in der Früh erst wieder gelesen, wo jetzt mittlerweile 9-Jährige verheiratet werden, den Frauen sämtlicher Zugang zu allen Bildungseinrichtungen, zu Ärzten, zu so, also Kunst sowieso, einfach komplett verwehrt wird. Also wir sind teilweise noch im Mittelalter.
Das ist ja das, was
nur wir halt hier nicht.
Nur wir halt hier nicht, ja.
Zumindest offiziell.
Ja, es ist brutal. Im Moment hat man das Gefühl, sehr dankbar sein, wie es die Nathalie Amiri sehr schön gesagt hat dieses Jahr, die Stimme erheben für die, die es nicht können, sind bewegte Zeiten, ja. Nie zu vergessen, wie viele Privilegien wir hierher gekämpft haben und dass wir weiter tun müssen. Ja. Umso schöner, dass es ein Buch wie deines gibt, finde ich.
Dankeschön.
Welche Frauenfigur nimmst du dir als nächstes vor?
Ich habe mich zwar gestern Abend noch mit meiner Lektorin getroffen und für uns steht es schon fest. Ich weiß nur nicht, ob ich es verraten darf, deswegen.
Sicher nicht, aber
auch uns doch. Wir sagen es ja niemandem.
Gib uns einen Tipp und schau, ob wir es erraten.
Okay, also es ist eine Frau des 20. Jahrhunderts, es ist eine Frau der 20er Jahre und es ist keine Teenagerin mehr, sondern. Sie ist älter und sie hat ein sowohl künstlerisches als auch ein privates Verhältnis mit einem der berühmtesten.
Es ist nicht Zelda Fitzgerald,
nein. Es ist nicht Zelda Fitzgerald, nein.
Leni Riefenstahl.
Wäre schön gewesen, ist es aber auch nicht, nein.
Mhm. Hey, wir müssen raten, er hat uns keine drei Optionen gegeben.
Naja, aber es waren schon ganz gute Hinweise. Wir spielen jetzt so, wer bin ich?
Wer bin ich, genau. Sie können uns zwar nicht sehen, aber es sieht sehr witzig aus.
Du hast vorhin gesagt, dass du dich so freust, dass diese Premiere hier in Wien stattfindet. Jetzt, wir haben heute um 4 in der Früh, meine Familie hat WM geschaut, jetzt stelle ich die klassische Sportreporterfrage. Wie fühlst du dich denn, nachdem du so lange recherchiert hast, dich so lange mit diesem Stoff, auch mit der Person beschäftigt hast, das alles in Buchform gegossen hast, wahrscheinlich auch mit viel Schweiß und vielleicht auch ein paar Tränen, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wie ist denn das Gefühl für dich, jetzt hier zu sitzen und das Buch der Öffentlichkeit präsentieren zu können?
Ja, ich mag das ja sehr, wenn so ein bisschen Abstand da reinkommt. Und ich habe mich total gefreut, weil du, Lena, mir gesagt hast, du würdest die Passagen lesen. Und das finde ich sehr schön, weil man das dann nochmal mit diesem Abstand in der weiblichen Stimme nochmal hört. Und darauf habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich es auch schön finde, dass dieser Abstand zu der Arbeit eben auch größer wird. Also je mehr man das betrachtet, ich habe tatsächlich vor kurzem noch mal in Billy reingelesen und das finde ich schön, dass ich schon viele Sachen vergessen habe, viel von der Arbeit vergessen habe und es dann eben auch sehr viel frischer lesen kann und das gefällt mir.
Bist du diese Plätze abgegangen und abgefahren? Man hat das Gefühl, du bist einmal die Donau durch Struden durch?
Ja, das ist übrigens eine sehr interessante Geschichte, also in verschiedenen Etappen auch. Also wir fahren jedes Jahr immer nach Rumänien, verbringen den Sommer in Rumänien und fahren mit dem Auto, da wir auch einen Hund haben und sind natürlich dann da, verbringen mehrere Tage unterwegs in all diesen schönen, wunderschönen Städten, die da auf dem Weg liegen, unentwegt auch Wien, aber auch Salzburg und Prag und Budapest und so weiter. Von daher sind wir oft an diesen Orten auch. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich, gerade wo du die Donau sagst, die Donau abgefahren bin, nochmal auf Google Earth und tatsächlich auf diese Tafel zufällig gestoßen bin. Beim Schreiben passieren ja wirklich diese Zufälle, die so nahezu wunderbar oft sind. Bin auf diese Tafel, es gibt die bekannte, aber es gibt diese Tafel, dass Josef später halt eben an dieser Stelle die Donau durch Sprengungen halt eben dahingehend bereinigt hat, dass man sie wieder befahren konnte. Und das ist mir gar nicht beim Durchfahren begegnet, sondern dass sie die auf Google Earth ist mit dieser Tafel begegnet. Und erst dann bin ich auf diesen Hintergrund, den ich vorher nicht kannte, mit dem Struden und so weiter gestoßen, der dann eben auch das Buch und die Geschichte eben auch aufmacht. Ja.
Das erzählen Sie einem heute noch beim Schiffsführerschein auf der Donau.
Ach so, okay, ja?
Ja, man fährt da auch durch. Aber ja, das ist, ich meine, die Donau wurde in vielen Bereichen sehr verändert. Ja. Das ist ja das Spannende seit der Zeit. Das Entlastungsgerinne, also der Donaukanal wurde gegraben und sowas. Aber wie sehr das eigentlich die Schiffsreisen diese Zeit auch geprägt haben. Ich fand ja auch faszinierend, wie man diese Reisen zurückgelegt haben muss. Das muss so grauenhaft gewesen sein. Du springst ja durch die Jahrhunderte jetzt, weil du sagst, du gehst jetzt ins 20. Du überspringst immer eins, irgendwann wird er zurückspringen und dann weißt du zuerst 17. Jahrhundert, also das ist dann jetzt 20. Irgendwann kommen noch die dazwischen. Hat dich das auch so wie bei Billy sehr bewegt? Also man hat das Gefühl, du tauchst ja in diese Bilder ein und schaffst immer sehr schnell sehr klare Bilder. Schreibst du von diesen Bildern weg? Entstehen die im Kopf? Oder beschreibst du anhand von Datensituationen? Wie gehst du ran, wenn du schreibst?
Ach ja, der Prozess ist ganz vielschichtig. Also tatsächlich bin ich ausgegangen von dieser Reise und von diesen genauen Stationen der Reise. Und dann eben aus der Perspektive der Tochter, was bedeutet das für sie? Also was sind all die Erlebnisse, die wir aus dieser Legendengeschichte bekommen? Wir kennen ja die Legendengeschichte. Der Sohn ist das Wunder schon in Kindertagen. Der Vater ist der auch angeblich ein berühmter Musiker und ein sehr großer Gelehrter. Das liest man ja heute noch bei Wikipedia. Mhm. Und überall, wo sie auftauchen, feiern sie Triumphe. Und im Grunde gibt es da keine Rolle für Tochter und Mutter. Und als ich dann hingegangen bin und habe versucht zu verstehen, wie sieht das von Anfang an aus, nicht eben retrospektiv vom Genie, das er war, sondern von dem Moment an, wo er noch nichts war. Ja, die sind ja wirklich losgefahren. Wolfgang war 6 und er hatte ja auch nichts Kompositorisches vorzuweisen. Er hat diese Minuette, die es am Anfang gab, damit konnte man dann noch nicht richtig punkten, also als Komposition. Die hatten zwei sehr talentierte Kinder. Beide waren sehr talentiert und damit hat der Vater versucht, eben Aufmerksamkeit zu erregen und auch Geld zu verdienen. Und aus dieser Perspektive heraus habe ich dann versucht, erstmal die Fakten oder das, was wir als Fakten haben, zu schreiben. Was bedeutet das für eine 11-, 12-Jährige, die auf eine lange, unwägbare Reise geht? Ja, das war ja auch nicht eine wohlhabende Familie, die konnten sich diese Reise überhaupt gar nicht leisten. Das war geliehenes Geld, der Vater hat nicht viel Geld verdient, die konnten in jeder Stadt untergehen oder ruiniert sein. Und das bedeutet auch schon mal eine bestimmte emotionale Lage für eine 11-, 12-, 13-Jährige, die eigentlich gerne zu Hause mit ihren Freundinnen behütet aufwachsen will. Und das war so diese erste Schicht, die ich da darüber gelegt habe, nämlich was ist eigentlich die realistische Schicht für jemanden, der nicht weiß, dass am Ende großer Erfolg steht. Der große Erfolg hat ja auch noch lange auf sich gewartet. Also bis zur Entführung aus dem Serail sind es ja noch 20 Jahre. Und was die Kinder dort machen, ist sehr talentiertes Klavierspiel. Aber alles andere kommt erst noch. Und sie konnten nicht wissen, also auch Leopold konnte nicht wissen, dass das aus seinem Sohn wird. Ja, und er hat alles auf eine Karte gesetzt. Das ist ja auch so verrückt. Er war von brennendem Ehrgeiz getrieben. Hat er wirklich alles riskiert. Das muss man schon sagen. Aber es hätte auch in die Hose gehen können. Und ich finde, diese Angst, ja, dass man tatsächlich wie so eine Schaustellertruppe durch die Welt reist und nicht überall empfangen wird. Oder sagen wir mal, wie so eine Seiltänzerfamilie, die überall abstürzen kann. Und was das für Kinder bedeutet, die das auch miterleben, ja, die nicht mit ihren Freundinnen zu Hause sind, sondern mit Vater und Mutter eingesperrt, immer in Kutschen sind, über Jahre, 6 Jahre lang immer so unterwegs. Und das war im Grunde die nächste emotionale Ebene, aus der ich das versucht habe zu betrachten.
Als Mutter habe ich mir ständig vorgestellt, wie das funktioniert hat.
Ich habe in der Recherche für den Podcast auch gelesen oder gehört, besser gesagt von einer Musikwissenschaftlerin nochmal gehört, dass das ja eine sehr interessante Biografie von der Marianne Mozart auch ist, weil sie dann ja eigentlich nach oben geheiratet hat. Also sie hat sich ja dann ihren Lebensstandard, nachdem das vorbei war mit den Reisen und so weiter, massiv verbessert.
Ja.
Sie wurde dann ja eine Baronin zu Sonnenberg, glaube ich, und hat trotzdem jeden Tag 3 Stunden Klavier gespielt, obwohl sie selber noch 3 eigene Kinder hatte und 5 Stiefkinder. Ja. Gut, ich meine, die wurden adelig auch anders erzogen, glaube ich. Sie hingen nicht alle 8 immer an ihrem Rockzipfel, zumindest nicht den ganzen Tag. Aber trotzdem ist das ja auch eine beachtliche künstlerische Leistung. Und sie hat danach dann auch noch solistisch teilweise Mozarts Klavierkonzerte uraufgeführt. Das weiß man nicht hundertprozentig, aber da gibt es eben Indizien dafür.
Ja.
Und sie hat eigentlich bis zum Ende die Musik dann in ihrem Leben gehabt, weil sie hat ja dann auch Klavier unterrichtet, hätte sie auch nicht müssen, nach dem Tod ihres Mannes, der sie ja recht reich ausgestattet hat. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, es waren ja nur 20% der Menschen damals überhaupt verheiratet. Das war mir überhaupt nicht klar. Das heißt, eigentlich war auch das ein Gambling, oder? Ob man seine Tochter dann unter die Haube bekommt, wenn man ihr schon die künstlerische Karriere verwehrt, weil auch das nicht gegeben war.
Ja, das Erste ist, dass sie wirklich auch die Musik des Bruders immer geschätzt hat. Sie hat die Musik geliebt. Also ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie so eine Rivalität reindeuten kann. Sie war raus aus dem ganzen Geschehen, der Bruder hat weitergemacht, hat sich auch vom Vater losgesagt. Also erst den rebellischen Weg gegangen, hat eine Frau geheiratet, die der Vater nicht wollte. Das war der Schwester alles verwehrt. Ja, sie hat sich ja auch verliebt in den Mann und das wollte der Vater nicht. Sie konnte sich aber nicht dagegen auflehnen. Ja, sie wollte Franz Dibold heiraten. Der war dem Vater nicht gut genug, ein Schuldirektor, das wollte er nicht. Aber dann kommt Berchtold zu Sonnenberg, der ist adlig, den darf sie dann heiraten. Wir wissen nicht, ob es eine Liebesheirat gewesen ist. Ich glaube es nicht, weil sie ist dann ja auch tatsächlich nach St. Gillen gegangen. Und wir müssen uns vorstellen, diese junge Frau ist aufgewachsen in ganz Europa. Die war unterwegs, die ist in den großen Fürstenhöfen, hat sie gespielt und hat ein Leben geführt, das kein Mädchen aus diesen ärmlichen Verhältnissen überhaupt jemals für möglich hätte halten können. Und das hat sie gehabt und so ist sie aufgewachsen. Und dann, ich möchte jetzt nichts Böses über St. Gillen, aber das ist ja so doch ein bisschen, ja, es ist eher die Provinz und es ist weit weg von Wien und sie wollte ja auch immer was mitbekommen. Sie war ja im Austausch, auch mein Bruder, sie wollte hören, was komponiert er und ist plötzlich weg und in dem Moment, wo der Mann dann stirbt, Berchtold zu Sonnenberg, da kehrt sie auch sofort wieder zurück nach Salzburg. Also da bleibt sie nicht. Also ich glaube nicht, dass es ihr da so wahnsinnig gut gefallen hat, weil sie hat eben ja auch, man hat das gelesen, sie ist zum Münchner Fasching gereist, hat gerne getanzt, war gerne auf Bällen, auf Maskenbällen und so weiter. Sie war ja eine ganz andere Frau, also nicht die, die sagt, ich ziehe mich jetzt wirklich in die Einsamkeit zurück. Das wissen wir nicht genau, das ist nur meine persönliche Vermutung. Aber sie hat tatsächlich dann eben auch mit Musikunterricht, ja, das hätte sie vielleicht nicht gemusst, sie ist ja nicht arm gestorben, da war das Vermögen des Mannes ja immer noch da. Aber sie hat natürlich die Musik immer gehabt. Viel anderes hatte sie ja vermutlich auch nicht.
Sie ist ja eigentlich damit in die Geburtsstadt ihrer Mutter zurückgekehrt, oder?
Ja,
fand ich auch sehr spannend, dass sich da wieder irgendwie ein Kreis schließt.
Es war sogar dasselbe Haus, glaube ich, in dem die Mutter damals aufgewachsen oder geboren ist. Ja,
eigentlich sehr brutal, wenn man an das Ende von Anna Maria Mozart wiederum denkt.
Ja.
Aber wie viel wusste man denn wirklich genau eigentlich über die letzten Jahre von Marianne Mozart? Also man sagt ja, man hat diese 4.000 Gulden noch gefunden, den Schmuck, und man hat Sachen gefunden, aber ist das so, konnte man das noch historisch belegen?
Na, ich glaube, dass das ja auch kein aufregendes Leben war. Also ich glaube, um das zu beschreiben, braucht es ja auch nur wenige Seiten. des Lebens damals. Es gibt noch Klavierschülerinnen, werden noch irgendwo genannt, die sich auf sie beziehen. Aber es war ja kein aufregendes Leben, was sie geführt hat. Und dann kommen ja dann irgendwann die Novellos aus London, besuchen sie ja tatsächlich, dass diese Rahmenhandlung ist ja auch keine erfundene, sondern hat ja so stattgefunden und finden sie eben auch in diesem Zustand vor. Und so einfach war wahrscheinlich im Grunde ihr Leben, während der Sohn halt eben ein anderes Leben in Wien geführt hat, hat sie ein sehr überschaubares Leben geführt. Und es gibt ja auch die Tagebuchaufzeichnungen aus verschiedenen Phasen und die klingen ja auch nicht wahnsinnig aufregend. Zur Messe gegangen, die Kater besucht, zur Messe gegangen, die Kater besucht.
Der Bruder, ihr Fenster zur Welt, ja.
Ja. Du schreibst die Dialoge sehr locker und flockig und sehr heutig, würde ich sagen.
Ja.
Wie glaubst du denn, ist die mündliche Kommunikation damals vonstatten gegangen? Ich meine, das ist so, wie dass wir jetzt nicht wissen, wie historische Aufführungspraxis tatsächlich geklungen hat.
Ja.
So gesehen bleibt das immer spekulativ.
Ja.
Aber der schriftliche Ton ist ja um einiges strenger.
Ja.
Also da sind Kinder mit ihren Eltern auf jeden Fall per Sie, auch diese ganzen Mozart-Briefe und so weiter. Obwohl Mozart ein Kindskopf war bis zum Ende und einfach von Reimen über Schimpfworte, über ich weiß nicht, was alles benutzt hat, dem Vater gegenüber hat er dann doch immer einen seriöseren Ton angeschlagen, würde ich mal sagen. Wie glaubst du denn, haben die tatsächlich im Alltag kommuniziert?
Naja, wir haben ja tatsächlich auch das Bild immer, oder das Bild, was wir von Sprache oft haben, ist ja dann die offizielle Version. Also ja, wir haben Briefe, die aber alle sehr offiziell waren und je weiter wir zurückgehen, desto mehr höflicher werden sie immer und unterwürfiger werden sie immer. Ich glaube, dass das normale Kommunikation natürlich nicht so gewesen ist wie heute, aber dass es immer normale Kommunikation, einfache Kommunikation gegeben hat. Und das kennen wir selbst ja aus den Briefen, nicht nur bei Wolfgang aus den Bäsle-Briefen, die jetzt derb sind, aber diese derben Sachen, diese Späße klingen ja auch immer wieder an. Und dann sind wir bei einer ganz einfachen, ganz normalen Sprache. Und ich glaube, diese Vermutung, dass unentwegt die einfachen Menschen unentwegt gestellt miteinander sich auf dem Markt begrüßt haben, das glaube ich einfach nicht. So, das finden wir, wir übersetzen das aus dem, was wir aus der höheren Literatur dann kennen oder aus den Briefen, die wir. Ob das jetzt die Sprache ist, wahrscheinlich nicht, weil es gibt natürlich dann auch immer noch Sprachwendungen, die älter sind. Aber ich wollte halt eben weder das historisch irgendwie nachbilden, noch wollte ich es auf eine Ebene bringen von geschriebener, gestochener Sprache. Also ich glaube, dass die Menschen sich normal unterhalten haben, wie immer das damals geklungen hat. Wir wissen es manchmal so in.
Ne?
Ja, es klingt manchmal an in den Briefen, gerade bei Wolfgang gibt es so Anklänge. Auch wenn er seiner Schwester schreibt, das ist ja derb und schnell und lustig. Und
Ich fand es ja, es hat einen, auf jeden Fall holt es einen näher ran an die Figuren. Von was es für nicht erlaubt, was ich sehr spannend fand, ist, dass also der etwas narzisstisch gezeichnete Vater, der Wolfgang, der doch mit einem Autismus ausgestattet wird und die Frauen, die dadurch aber eine unglaubliche Direktheit und einen Humor vor allem bekommen. Ich finde ja gerade bei den beiden der Humor, der sich durchträgt, den man ja sicherlich nicht aus alten Briefen jetzt von ihnen eben sehen kann, der hat das, was für mich die Figuren eben heute gezeichnet hat, was ich sehr mochte daran. Und man muss auch eins sagen, ich habe gestern eine Dame beim Einkaufen, die trat immer heraus, hat auf Grand Dame gemacht, das würde jetzt deine These unterstützen und gesagt, na Herrn, gute Frau, würden Sie mal noch bitte schön bringen, wie das in Wien so üblich ist. Und neben mir in der Kabine stand sie und hat vor sich hingeschrieben, das ist so ein Schaß, habe ich noch nicht getragen, so ein Dreck, so ein Schaß. Also weil sie es hätte durchaus sein können, dass das alles so ist. Die Wiener sind ja ganz gut in diesem, na gnädiger Herr, was hätten Sie gerne noch hinten, stellen Sie das Messer rein, sagen, ich stirb. So, da habe ich jetzt genügend Schimpfworte für einen Mozart-Podcast eingebaut, finde ich. Die Diskrepanz vielleicht ganz gut abgeholt, ja. Ja, wir haben das haben Therese und ich oft gehabt, dass es gibt ja hauptsächlich männliche Quellen, die alles eigentlich in der Geschichte belegen, da wir ja als zweites Buch Himbeeren mit Sahne im Ritz haben von Zelda Fitzgerald, also Zelda Fitzgeralds gesammelte Werke, wo es auch um eine Frau geht, die hinter ihrem Mann mehr oder weniger verschwunden ist, auch auf durchaus brutale Weise von ihm behandelt wurde. Wie stehst du zu dieser Figur? Also gibt es da für dich eine Parallele zu deiner Marianne Mozart?
Also ich finde die Geschichte ziemlich niederschmetternd, dieser Ehe und auch des Schicksals von Zelda Fitzgerald. Ich finde bemerkenswert, dass wir auch all diese Frauengeschichten in der Regel immer betrachten als die Frau von, die Tochter von, die Schwester von. Das ist ja so das Thema. Also wir lassen selten ihnen also eigenständigen Ruhm zukommen. Und wir bewerten auch ihr Werk ja heute immer so ein bisschen, reicht vielleicht nicht an Scott Fitzgerald heran. So ein bisschen so wird das immer bewertet. Und Fanny Hensel reicht vielleicht auch nicht immer an den Bruder heran. Also neigen wir dazu, das immer aus dieser Perspektive zu betrachten. Und da steckt natürlich so eine Ungerechtigkeit drin, dass wir sie gar nicht unabhängig von demjenigen Mann betrachten, durch den sie eigentlich berühmt geworden ist. Vielleicht wäre sie, wüssten wir nichts von ihr, wenn sie nicht die Frau von Fitzgerald wäre einerseits, trotz dieses schlimmen Schicksals. Und vielleicht würdigen wir sie aber auch nicht gut genug, weil sie die Frau von Fitzgerald gewesen ist.
Interessant fand ich, dass beide Männer ein probates ähnliches Mittel zur Unterdrückung ihrer Frauen gewählt haben. Also hat sowohl Leopold Mozart seiner eigenen Tochter den Erstgeborenen weggenommen, als auch Fitzgerald letztendlich seine Frau. Es ist belegt aus einem Notizbuch von ihm, wo er sagt, Kind entfremden. Mhm. Das finde ich das sowas von brutal.
Ja. Also das ist, und dann sagt er noch, Alltag durcheinander bringen, mögliche Konsequenz oder wahrscheinliche Konsequenz, nächste Nervenzusammenbruch.
Richtige Zerstörung. Ja. Mhm.
Und ich meine, da sind wir jetzt zwar ein bisschen später, aber letztendlich könnte man ja, wenn man jetzt möchte, Leopold Mozart so etwas auch unterschieben, finde ich fast. Das war für mich so ein bisschen eine Parallele. Ist natürlich eine absolute Unterstellung, aber dieses schon teilweise dieses Ignorieren von ihr, auch dieser brutale Umgang, so wie du ihn jetzt im Buch interpretierst, aber man kann sich das so vorstellen. Darum frage ich mich immer, wie viel muss jemand haben, damit er seiner eigenen Tochter das Kind wegnimmt? Das ist so eine brutale Geschichte, die ich habe wirklich, also Theresa kennt mich, ich weine gern bei Büchern, hätte ich da wieder getan.
Ja, ich finde das auch sehr verstörend. Also ich bin da auch tatsächlich erst am Ende drauf gestoßen, auf diesen Umstand, das hat mich wirklich auch geschockt, muss ich sagen. Ja. Ich stelle mir auch nur vor, und es ist nochmal ein Beleg für diese ganze, für diesen ganzen egozentrischen Mann, der sich immer gesehen hat, der selbst groß hinaufsteigen will, obwohl er gar nicht die Fähigkeiten dazu mitbringt. Dieser Mann sitzt am Ende dieses Lebens, oder wenn er schon alt ist, in diesem großen, großen Tanzmeisterhaus in Salzburg. Keiner ist mehr da, die Frau ist schon gestorben, Wolfgang ist nach Wien gegangen, die Tochter ist verheiratet. Da sitzt der ganz allein in einem viel zu großen Haus, und dieses Haus ist gemietet. Das kostet auch noch richtig viel Geld. Aber er wollte halt residieren wie die Großen. Ja? Und dann ist aber trotzdem dieses Haus leer. Und dann ist es vielleicht so der letzte Versuch, vielleicht bekomme ich mit dem Enkel, den er dann ja auch noch Leopold nennen lässt, doch nochmal wieder diese Leerstelle gefüllt. Das ist ja auch ein bisschen tragisch, aber es ist auch sehr böse.
Ja, es ist böse, es ist auch wie so, ich hole mir nochmal so einen kleinen Mozart.
Das hat vielleicht mir vielleicht sofort mache ich das Gleiche nochmal.
War sehr gruselig irgendwie. Ja. Das ist vor allem, ich meine, ist natürlich auch in einem Zusammenhang, wie wir ihn heute sehen, wenn man sieht, die Gewalt gegen Frauen findet ja oft immer noch auf dieser Ebene statt. Das ist etwas, was mich nach wie vor sehr bewegt. Kein gutes Ende.
Oh ja, da müssen wir noch eine Kurve kriegen vielleicht.
Wir kriegen noch eine Kurve.
Was ist nochmal dein nächstes Buch?
Ja. Wir kriegen noch was aus ihm raus, oder? Warte mal, ich spiele doch eine Polizistin. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie. Aber schau, ich glaube nicht.
Du könntest es auch in Wien das erste Mal vorstellen.
Ja? Oh ja. Ja? Hat es was mit Wien zu tun? Nein. In Deutschland, hast du gesagt. Okay, müssen wir nach Deutschland fahren.
Das schaffen wir. Vielen Dank jedenfalls, dass du uns heute Einblicke gegeben hast. Das war super spannend. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, was da für eine Recherche dahinter steckt, dass du sogar die Donau abfährst und dich mit sämtlichen historischen Quellen befasst hast und das dann trotzdem so gekonnt ins Heute holst. Also herzliche Gratulation. Wir haben es sehr gern gelesen.
Dankeschön. Mir hat es großen Spaß. Ich habe mich gefreut, dass ihr es gerne gelesen habt und dass ihr mich heute nicht gegrillt habt.
Nein. Dazu war kein Anlass. Wir freuen uns auf dein nächstes Buch, Stefan Cordes.
Ja.
Wir waren Wunder. Sehr große Empfehlung.
Sehr große Empfehlung an alle. Ein wunderbares und berührendes Buch mit viel Geschichte darin.
Dankeschön.
Danke dir, dass du zu uns gekommen bist.